Jetzt geht's los. Jetzt kommt rund um den Hesselberg der Podcast, der die Leute um den Hesselberg informiert über tolle Sachen, über interessante Sachen. Und heute zu Gast bei uns der Herr Mack. Der Herr Mack ist von der Metzgerei Wiesmeier und ich freue mich. Herzlich willkommen, Herr Mack.
Hallo, guten
Morgen. Okay, und wir reden heute über Metzger und über Fleisch, über Wurst und alles Mögliche. Herr Mack, ihr seid ja in Dinkelsbühl, glaube ich, die einzige Metzgerei, die es noch gibt.
Genau.
Wie konntet ihr euch so gut halten bis heute?
Ja, wir haben sehr viel diversifiziert. Wir haben eine große Auswahl an Produkten, nicht nur Fleisch und Wurst, wie herkömmliche konventionelle Metzgerei, sondern wir haben uns halt auf verschiedene Standbeine. Bei uns läuft es mit dem Catering, heiße Theke, fränkische Fleisch- und Wurstwaren, Bewirtschaftungen von Mensen und von Betriebskantinen und sowas. Ja, wir sind breit aufgestellt.
Okay, aber ihr habt ja auch ein großes Portfolio an Sachen, ich glaube 400 Sorten Wurst oder sowas?
Genau, wir haben 400 Produkte, wo wir selber herstellen. Wir sind okay. Ein Vollsortimenter, ja. Wir kaufen also so wenig wie möglich zu. Wir kaufen halt gerade Sachen zu, wo man aufgrund von klimatischen Bedingungen in Deutschland nicht herstellen kann, wie zum Beispiel Parmaschinken und sowas, ja. Oder verschiedene italienischen Salami, da haben wir einen gewissen Zukauf.
Okay, aber was mich so interessiert, also ihr habt ja frisches Fleisch und ich habe so mal mich informiert und ich weiß, dass manchmal Fleisch 6 Monate irgendwo liegt. Wie macht man das? Machen Sie das auch?
Oder? Ja, Sie sprechen was an. Und zwar diese importierte Ware ist im Gegensatz zu unserem frisch geschlachteten Fleisch eine gewisse Zeit ja unterwegs. Also müssen Sie schauen, dass Sie dieses Fleisch, das aus Südamerika und so weiter, wie sieht man jetzt an dem Mercure-Abkommen, das daherkommt, dass das erhaltbar ist. Das ist ja unterwegs eine halbe Ewigkeit mit dem Fisch, mit dem Schiff, ja. Und das muss man ja irgendwie haltbar machen. Eingefrieren will man es nicht, ja. Also muss es irgendwie haltbar gemacht werden. Und das wirft dann schon Fragen auf, wenn Fleisch, ohne dass es eingefroren wird, 6 Monate haltbar ist, ja.
Okay, ja, die Frage habe ich jetzt. Wie sieht das aus? Wie macht man das? Wie kann man Fleisch so haltbar machen?
Ja, das möchte ich eigentlich hier nicht so sagen, ja. Dieses Verfahren. Aber ich kann Ihnen sagen, wir schlachten zum Beispiel jede Woche
ja.
Großvieh, also Rinder und Bullen, Kälber, Schweine, Lämmer und so weiter. Sie kriegen, und damit das Rindfleisch reift, hat man es in einem Rindfleischkühlraum. Steaks zum Beispiel werden 6 Wochen gereift im Rindfleischkühlraum bei frischer Luft. Ja, das ist eine tolle Sache. Okay. Was man noch hat, man hat noch die Wahl, man kann es Vakuum verpacken, kann man es Vakuum reifen, ist auch eine gute Sache, gibt es gar nichts. Aber so sieht es bei uns aus. Also wir haben irgendwelche chemischen Hilfsmittel, um Fleischreifung zu betreiben.
Ich kenne den Lucky Maurer gut, ich weiß nicht, ob den kennen Sie bestimmt auch. Ja. Und der hat ja die Wagyu-Rinder. Und ist da sehr erfolgreich mit? Gibt es bei euch auch Wagyu?
Nein, Wagyu schlachten wir nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, dass süddeutsches Fleckvieh das beste Fleisch überhaupt ist.
Okay.
Da kann man dazu stehen, wie man will, weil bei uns die Bauern, was hier, wir haben ja im Umkreis von, kann man sagen, 20 Kilometer holen wir unser Vieh, füttern anständiges Vieh. Das Vieh ist ausgeruht, wir haben kurze Wege zum Schlachten, ja, und es ist mega viel wert. Und deswegen auf andere Fleischsorten gehen wir gar nicht, weil es einfach, es hat sich bewährt, das lässt sich gut vermarkten, weil der Preis passt auch, Preis-Leistung muss stimmen. Wagyu ist für eine gewisse Schicht, ist das ein tolles Fleisch, aber das ist bei uns schwer verkäuflich.
Okay, trotzdem, wir haben uns vorhin im Vorgespräch so ein bisschen unterhalten über die Metzgerreihen und über das, dass es immer weniger wird. Was machen Sie oder was macht Ihr Unternehmen, dass einfach Nachwuchs kommt und dass der Nachwuchs auch mit viel Freude und Spaß Metzger wird oder ja?
Ja, Sie müssen viel Energie drin reinsetzen, dass es weitergeht. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir, wie ich Metzger geworden ist, da hat man nicht lang gefragt. Ich war auf dem Gymnasium, 3. Klasse Gymnasium, bin ich raufgekommen ins Gymnasium, habe den Direktor gefragt, ja, wenn ich den nächstes Jahr habe und so weiter, hat er zu mir gesagt, du bist gar nicht mehr auf dem Gymnasium, du bist jetzt auf der Wirtschaftsschule, weil du Metzger machst. Okay. Dein Großvater hat dich abgemeldet, ja, so ist es früher gelaufen.
Okay.
Ja.
Und Sie haben mitgemacht.
Ja. Und ich habe mitgemacht, da ist ja nicht viel anders übrig geblieben. Mir macht das auch Spaß. Ich möchte keinen anderen Beruf, ist einer der schönsten Berufe, aber vielleicht sogar der schwerste Beruf, weil wir sowas von breit aufgestellt sind. Sie müssen ja heutzutage alles können, vom Kochen bis zum Fleischzerlegen, Wurst machen, bedienen bei den Caterings. Sie müssen einfach alles können. Das ist schon also ein schwerer Beruf. Nee, ich habe das Glück gehabt, dass meinem Sohn das sehr viel Spaß macht. Der ist von klein auf reingewachsen, ist auch schon Metzgermeister. Hat 10% von der 20% von der Firma schon. Und das ist schon ein großes Glück. Aber man muss es auch ein wenig positiv vorleben. Das ist heutzutage bei uns im Handwerk nicht mehr so. Da soll es ja immer die Jugend schöner haben. Ja. Mhm. Und ja, das ist schwierig.
Okay,
und da muss man so einen Mittelweg so finden.
Aber Sie sind ja ein sehr empathischer Mensch. Also Sie leben, glaube ich, sehr viel vor, ne? Für ihre Mitarbeiter und für ihre Kinder.
Wenn sie, das ist dasselbe wie bei den Mitarbeitern. Die meisten jammern, dass sie keine Leute haben, aber sie müssen, wenn sie Leute haben, die auch dementsprechend mitkommen lassen, dementsprechend behandeln, dementsprechend bezahlen. Das Bezahlen ist gar nicht so wichtig. Das Umfeld muss passen. Die müssen sie wohlfühlen. Wir in unserer Branche, wir kriegen ja sowieso nur noch im Endeffekt ausländische Mitarbeiter. Wir haben also bis auf die Familie haben wir lauter Ausländer beschäftigt. Ja. Aber wir sind zufrieden, wir haben gute Leute, ja, aber die muss man halt dementsprechend mitnehmen. Aber man muss ihnen auch sagen, dass sie in Deutschland sind und dass in Deutschland so gelebt wird wie wir Deutschen und nicht wieder, wo sie herkommen. Ja. Das muss man denen schon auch sagen. Das ist ein Riesenaufwand, aber das funktioniert.
Okay. Jetzt nochmal zu dem Entwickeln von tollen Wurstsorten und natürlich auch Fleisch. Wie machen Sie das? Ist das haben Sie so ein Faible dafür, dass Sie sagen, oh, das müssen wir mal probieren, das schmeckt gut? Oder wie entwickelt man sowas?
Ja, man hat seine Standardrezepturen.
Okay.
Und die entwickelt man eigentlich immer weiter. Es kommt einmal das dazu, man fährt einmal irgendwo hin oder man ist bei einer Schulung oder sowas, da sieht man das, ja. Und wird halt immer wieder mal was abgeändert oder was kommt was Neues dazu, ja. Das ist auch, diesen Fortschritt brauchen sie auch in der Metzgerei. Sie können nicht mehr mit den Wurstsorten oder mit den Produkten, die sie 1960 hergestellt sind, brauchen sie heutzutage nicht mehr antreten. Ja, das hat sie total verändert, ja. Da haben Sie vielleicht 10, 15 Wurstsorten gehabt in dieser Zeit. Jetzt haben Sie an die 200, 300 Wurstsorten. Ja. Und wie gesagt, die verändern sich auch. Teilweise Geflügelwurst, wo die Leute recht magere Ware haben wollen oder kein Rind und kein Schwein essen wollen. Oder sie produzieren, was wir viel produzieren, sind so vegetarische Sachen, vegetarische Burger, vegetarische Wurst und sowas. Ja.
Jetzt ganz ehrlich, läuft das?
Sie brauchen das, weil es gibt so 10%, 20% der Leute, die sowas kaufen.
Okay.
Ja, und das müssen sie ihnen bieten. Auch im Mittagsessenbereich, wir haben immer jeden Tag ein veganes Gericht und immer ein paar vegetarische Gerichte. Ist nicht der Umsatzbringer, aber sie müssen es einfach haben.
Mhm. Ja. Okay. Und die anderen, die in Dinkelsbühl sind, die machen das nicht oder machen das auch? Oder? Also Sie, ja, vegetarische Gerichte oder vegane Gerichte. Also Sie sind ja die Metzgerei, die sowas, den ganz tolles Portfolio von morgens 8 bis, glaube ich, abends anbietet, genau, an warmem Essen. Gibt's noch was anderes so in Dinkelsbühl oder seid ihr die Einzigen?
Ja, es gibt halt die Gasthäuser.
Die Gasthäuser.
Wir haben schon eine gute Gastronomie, so ist es nicht, ja. Also Dinkelsbühl hat schon eine große Auswahl an gastronomischen Betrieben und das ist auch gut so. Ja, das ergänzt sie recht gut auch mit dem Einzelhandel und so weiter. Ja, deswegen ist ein Dingespiel, muss man auch sagen, so erfolgreich. Mhm. Das hat aber jetzt nicht nur mit den Geschäftsleuten was zu tun, sondern auch mit unserem Oberbürgermeister. Der ist natürlich unglaublich, ja, was der leistet. Ja. Der so ein schwer Dingespiel nicht so bekannt und ja, das Ganze drumherum, dieses Leben, Arbeiten, Wohnen, das gibt es ja kaum mehr in einer anderen Stadt wie bei uns da, so in so einer altertümlichen Stadt.
Kaufen denn die Dinkelsbühler viel ein bei euch? Oder ich habe also so in meiner Recherche über Sie, habe ich so mitgekriegt, dass das meistens auch viele Touristen sind, die gern zu Ihnen kommen?
Wir leben, kann man sagen, zu 80% vom Umland.
Okay.
Jetzt nicht nur Touristen, sondern massiv vom schwäbischen Umland, was auch viel kommt, sind Feuchtwanger. Ja, aber das schwäbische Umland bringt schon viel Kunden, viel Kaufkraft nach Dingelsbühl. Das ist uns wichtig.
Ja, aber jetzt nochmal die Frage an Sie. Und zwar, die Vorschriften in Deutschland für Metzgereien, die sind ja riesig groß. In anderen Ländern, ich glaube Italien oder so, ist das viel laxer. Was kann man da machen? Ich meine, wir sind ja in der EU, da müsste eigentlich überall der gleiche Standard sein, denkt man, oder?
Nein, das ist es eben nicht. Das ist ja unser Problem. Deswegen haben wir viel Metzger aufgehört. Ich bin seit 92 Obermeister von der Fleischinnung Dingenspiel Feuchtwangen. Habe die Innung übernommen mit 36 Mitgliedern. Sind jetzt noch 16. Und wenn es so weitergeht, sind wir in 10 Jahren vielleicht noch 4 oder 5. Den Leuten wird schon ein bisschen, also von den Rahmenbedingungen her, der Mut genommen. Ja. Weil es kommen so viele Vorschriften, so viel irrsinniges Zeug. So. Früher war ich 3 Stunden im Büro gesessen, in der Woche. Jetzt sitzen wir jeden Tag 3 Stunden im Büro. Mit Dokumentationen, Vorschriften erfüllen und. Und dann dieser ganze bauliche, diese ganzen baulichen Maßnahmen, was man erfüllen muss, von Hygienemaßnahmen und so weiter. Ist überhaupt kein Thema, dass man sauber sein muss und alles. Ist überhaupt kein Thema. Aber da ist so viel irrsinniges Zeug dabei von Investitionen, was eigentlich den Leuten die Lust geraubt hat. Aber dann, die haben da auch keine Lust mehr, das zu erfüllen. Und Sie wissen es ja selber, sehen Sie ja bei uns, wir sind mitten in der Altstadt. Jetzt haben wir Andockstationen gebaut, Hygieneschleusen und. Aber wer kann das normal, wenn er irgendwo eingeengt in einem kleinen Dorf, in einer Stadt ist oder so? Ja, das ist vom finanziellen Aufwand bei den meisten gar nicht mehr machbar.
Jetzt noch eine ketzerische Frage. Macht die EU das extra, um die Kleinen kaputt zu machen? Frage ich jetzt mal so. Sie sind ja Innungsobermeister. Ja,
dieser Begriff, wenn Sie versuchen, so mal Handwerk ins Englische zu übersetzen oder ins Französische.
Ja.
Gibt es keinen Ausdruck dafür. Deswegen ist es auch, glaube ich, gar nicht mehr gewollt, so diese Betriebe so in dieser Vielfalt zu haben, weil es einfach von den Kontrollen, das ist denen viel zu viel Aufwand. So haben sie ihre, wie bei den Schlachthöfen, da haben sie ihre riesen Schlachthöfe, da haben sie ihre Veterinäre dort dauernd. Easy Living können sie ganz einfach machen. Und so, zu uns müssen sie halt immer wieder kommen, gerade bei der Schlachtung, wenn man kleine Schlachthäuser hat und so weiter. Ja. Viel einfacher, einen Großen zu kontrollieren, als die vielen Kleinen, als diese Vielfalt. Und die reden immer von Vielfalt. Das wollen doch die gar nicht mehr.
Ja. Aber nochmal so die Entwicklung, wenn Sie als Obermeister sich das so anschauen, gibt es noch Metzgereien in 20 Jahren?
Auf jeden Fall. Das wird es auf jeden Fall geben. So in jeder Stadt eine wird es auf jeden Fall geben. Das kommt natürlich auch auf die Geschäftsinhaber an. Man muss, wie gesagt, man muss schauen, dass man seinem Nachwuchs, wenn man einen Nachwuchs hat, das auch ein bisschen dementsprechend vorlebt. Ja, positiv. Dass er frei dran hat.
Okay. Noch die Frage an Sie. Gibt es so Saisongerichte, die man so in der Metzgerei hat? So wie zum Beispiel sei jetzt an Weihnachten, gibt es ja die Lebkuchen, aber das habt ihr ja nicht.
Nein, aber Sie haben im Winter haben Sie schon ein wenig so schwerere Gerichte, so was Braten und sowas. Und im Sommer haben Sie halt ein wenig mehr, geht es halt mehr in leichtere Gerichte, so vom Grillsteaks, Salate und sowas, was leichteres halt. Und im Winter wird halt ein bisschen mehr schweres Zeug gegessen. Da geht auch mehr Schlachtschüssel zum Beispiel einmal in der Woche und sowas.
Okay. Ja,
was im Sommer nicht so geht.
Also ich kenne jetzt hier aus der Region 2 Metzger, die sind Vegetarier. Geht sowas?
Überhaupt kein Problem. Ich sage Ihnen eins, ich habe vor 1,5 Jahren eine Krebserkrankung gehabt.
Okay.
Ich habe mir ein halbes Jahr vegan ernährt, vorbereitet auf die Behandlung, ja. Ich habe mich mega gut gefühlt.
Toll.
Mega gut. Sie fühlen sich mega gut. Aber was Ihnen fehlt, ist einfach das Eiweiß zum Muskelaufbau. Da haben Sie ein Problem damit. Das ist mega schwer zu decken über vegane Ernährung. Mega schwer. Ja, das geht, aber ist ein Aufwand ohne Ende. Brauchen Sie ja Köchin, die Ihnen das macht, außer Sie bewegen sich den ganzen Tag. Aber wie gesagt, ohne diese vegane Ernährung, ohne tierische Eiweiße und so weiter, weil hätte ich das nicht überlebt, die Behandlung.
Toll. Ja. Also, interessant, was Sie erzählen. Ja. Also ich glaube, wir können noch ganz lange reden.
Ja, ich sage Ihnen eins, essen Sie einmal in der Woche gescheites Fleisch oder zweimal in der Woche und den Rest ernähren Sie anders, leben Sie besser.
Glaube ich.
Ist so.
Das glaube ich.
So. Ja. Man braucht nicht jeden Tag einen Teller voll mit Fleisch und Wurst und es muss günstig sein und. Das braucht man nicht. Man kann sich anders auch ernähren. Kaufe ich einmal in der Woche. Früher war es ja so, haben wir einen Sonntagsbraten gehabt. Tolle Sache, hat man sich drauf gefreut. Ja. Genau. Und unter der Woche hat man sich anders ernährt. Obst, Gemüse. Gibt so viele Auswahlmöglichkeiten, ja.
Aber jetzt noch eine Frage an Sie. Essen Sie noch Wurst und Fleisch?
Ja,
oder sind Sie, man sagt ja oft auch, die Metzger, die essen lieber süß, also die wären eigentlich die besseren Bäcker sozusagen?
Habe ich vor meiner Erkrankung, habe ich mich schon sehr mit Süßem beschäftigt, ja, mit Schokolade und Bäckerzeug und so weiter. Weißes Mehl, Zucker habe ich total abgeschafft.
Okay.
Ja. Also das ist No-Go. Das ist eigentlich, was für den Körper nicht gut ist. Ja, weißes Mehl und Zucker.
Okay. Gibt es denn bei Ihnen in der Metzgerei auch so ein bisschen so Kurse? Kann man da Schulungen belegen, wie man gewisse Sachen macht? Macht ihr sowas?
Wir haben das eine Zeit lang gemacht an der Volkshochschule, haben immer ein bisschen so, ja, wenn man so Bratwürste herstellt und sowas, oder ja, so im Faschkochkurse, ja. Aber wir haben ganz lange keine Zeit mehr dazu.
Glaube ich, ja.
Ja, sie sind so eingespannt den ganzen Tag, ja. Und wie gesagt, sie brauchen auch eine gewisse Freizeit. Ja. Wenn sie eine Frau haben, müssen sie um die Frau kümmern auch.
Ja.
Ja, ist auch ganz wichtig, schafft auch den ganzen Tag. Frauen sind, muss man sich darum kümmern, sonst sind sie nicht mehr da.
ja, das stimmt. Okay, dann mache ich das jetzt mal so. Ich sage danke an Sie, dass wir so nett uns unterhalten konnten, weil ich weiß, dass Sie zu einem Catering weg müssen, und bedanke mich ganz herzlich für das Interview, und ja, ich werde bei Ihnen wohl öfters nochmal auftauchen in Dinkelsbühl und was Gutes essen. Freue mich drauf. Herr Marc, vielen Dank, und bis zum nächsten Mal. So, und das war's. Das war rund um den Hesselberg, und ich freue mich. War ein wunderbares Interview. Und wenn Sie rund um den Hesselberg abonnieren wollen, dann machen Sie das einfach. Im Anschluss an die Sendung hier können Sie einen Button drücken, und dann haben Sie das Abonnement. Also, bis dann. Das war's. Bis zum nächsten Mal.